Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute bei der Dissenspflege an den Mikros, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, wie geht's dir? Hast du dir schon ein bisschen erholt seit Montag, seit unserer letzten Aufnahme?
Ja, weiß ich nicht. Also ja und nein. Da gibt es eine gute und eine schlechte Seite, würde ich sagen, bei mir. Die gute ist, es sind wirklich spannende Zeiten und man hat das Gefühl, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf ja politische Prozesse, auf Dinge, die uns alle angehen, gelenkt wird. Und das finde ich eine schöne Sache, also eine politisierende und politisierte Zeit, was ich irgendwie eine gute Sache finde. Aber inhaltlich muss ich sagen, war leider von Erholung nicht so wirklich die, oder kann von Erholung nicht wirklich die Rede sein. Also das wird ja immer schlimmer.
Ja.
Weiß nicht, wie geht's dir? Hast du dich erholen können?
Ähnlich. Heute haben wir auch wieder ein paar oder zwei Entdeckungen der Woche dabei. Wirst du dann sehen, findet sozusagen in dem ganzen Kontext statt. Und hat meine bisherige Woche nicht schöner gemacht.
Ich weiß aus gut informierten Quellen, dass du Grusel-TV angeschaut hast. Hat das ja damit was zu tun.
Ja, genau. Also Grusel-TV ist gut. Ich habe, wie ja letzte Woche auch schon, die beiden Debatten, über die wir am Montag gesprochen haben, zum Entschließungsantrag, zum Gesetzentwurf, auf Phoenix angeguckt. Phoenix an sich natürlich kein Grusel-TV. So war es auch, glaube ich, nicht gemeint. Aber das, was sie da übertragen mussten. Ich habe das, und dann warst du richtig geraten. Ich habe das sozusagen weitergeführt.
Oder auch nicht. Ich meine, das gehört zu dieser politisierten und politisierenden Zeit dazu und hat ja auch was, auch Debatten mal mitzuerleben und sich seine Gedanken zu machen.
Auf jeden Fall hat es was und es war zwar sehr gruselig, ich werde dazu gleich ein paar Sachen erzählen, also dann nehmen wir es jetzt vorne weg, das ist meine Entdeckung der Woche, der CDU-Parteitag, der ja gleich am Montag vorgestern stattgefunden hat. Das ist sozusagen meine Entdeckung der Woche, die ich dir heute mitgebracht habe. Und das war für sich genommen erstmal einigermaßen gruselig, also von daher Fortsetzung Grusel-TV. auf der anderen Seite, aber da können wir dann gleich nochmal drüber oder später drüber reden, habe ich auch gestern etwas gehört, einen anderen Podcast gehört, der einen da vielleicht wieder etwas optimistischer stimmen kann.
Ja, das ist ja auch die Botschaft, die wir in der Sendung am Montag, am vergangenen Montag hatten. Sehr viel ärgerliche oder sagen wir allgemein negative Emotionen, aber auch ein bisschen Hoffnung. Es stimmt mich zuversichtlich zu hören, was du an Entdeckungen der Woche dabei hast. Vielleicht kann man da an der Stelle auch nochmal sagen, wir sind heute wieder in der, Regelversorgung mit Dissenspflege dran und gehen wieder zurück aus unseren emotionalen Ausbrüchen und Sorgen, die wir haben, in die Entdeckungen der Woche, bleiben aber thematisch und vielleicht auch emotional, das haben wir gerade gehört, dabei. Ich wollte zu Phoenix noch was sagen, ganz kurz, bevor wir dann einsteigen in die Entdeckungen der Woche, die wir heute als Rubrik dabei haben. Ich glaube, es war Phoenix, Phoenix hat die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump
der Dolmetscher
übertragen. Der Dolmetscher, der fragte, wie lange man auf diesem Scheiß, Zitat, noch bleiben möge. Ja. Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja, ich bin mir jetzt schon sicher, dass das wahrscheinlich im mindestens internen Jahresrückblick 25 von Phoenix schon drin ist.
Ja, ich glaube auch, ja, genau. Ja, aber sonst würde ich sagen, starten wir, oder?
Ja, willst du hören, was ich dir mitgebracht habe? Schieß los. Oder was ich mitgebracht habe? Jetzt habe ich es ja schon gesagt, meine Entdeckung der Woche betrifft den CDU-Parteitag vom Montag. Und den habe ich mir in Form von Grusel-TV fast vollständig gegeben. Und ich muss sagen, dass ich eigentlich schon von Anfang an fast ein bisschen, also da hätte man fast die nächste Sondersendung machen können. denn also der erste Punkt, der mir schon mal aufgefallen ist, es war eine zumindest nach außen hin unfassbare Geschlossenheit hinter Merz. Also Merz hat ja nicht nur sozusagen dann nochmal als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat zum Ende des Parteitages hingesprochen, sondern hat auch die Begrüßung ganz am Anfang vorgenommen. Und es gab wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, und ich gucke schon mal öfter beispielsweise so Parteitage an, ich kann mich nicht erinnern, dass selbst in Parteien, in denen alles in Ordnung war, es derartig lange Standing Ovations gab, nachdem er also morgens zur Begrüßung auftrat. Das fand ich schon mal bemerkenswert einfach. Was auch ein durchgängiges Thema war auf diesem Parteitag, dass insbesondere der jetzt angegangene Weg oder eingeschlagene Weg, was das Zustrombegrenzungsgesetz angeht, über das haben wir uns ja unterhalten auch am Montag, dass man sich darin ja selbst und gegenseitig bestärkt hat, auch unter johlendem Applaus. Zunächst mal, dazu sage ich gleich noch was. Und was ich aber besonders frappierend fand, war, welche Arten von Ressentiments und Klischees da den ganzen Tag gedroschen wurden, und ein absolutes, wie sagt man jetzt, was ist das Gegenteil von Highlight? Lowlight? Oder ich weiß es nicht. Des Tages war sozusagen das Grußwort von eurem Ministerpräsidenten, also von Markus Söder, der also wirklich, wahrscheinlich war er auch dafür eingeladen, so eine richtige CSU-Bierzeltrede gehalten hat und also wirklich alles bedient hat, was gerne auch, wenn man öfter mal sich Bundestagsdebatten anguckt, die AfD bedient. Stichwort Genderwahn, ne? Und dann fielen so Sätze wie, wenn jeder jeden zweiten Tag entscheiden soll, welches Geschlecht er hat. Also wirklich so, also da, auch wichtiges Thema natürlich, Fleisch essen, ne? Zitat, ich lasse mir doch nicht verbieten, was ich esse, ne? Zitat Ende. Alles andere, Ressentiments gegen muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann natürlich die Überleitung wieder zum Immigrationsthema. Und insgesamt, das habe ich dir ja auch schon im Vorgespräch oder per WhatsApp mal geschrieben, bin ich da rausgegangen, habe mir gedacht, jetzt gibt's irgendwie einen konservativen Backlash in die 1950er Jahre. Also ich fand das wirklich erstaunlich. Ja. Und ja, bevor ich dazu noch was sage, ich habe es eingangs angedeutet, dass es vielleicht auch positive Entwicklungen geben wird, wäre natürlich jetzt meine Frage erstmal dazu, was hältst du denn davor? Wie ordnest du denn das ein, was ich dir jetzt beschrieben habe, insbesondere vor dem Hintergrund, was wir eben schon zu letzter Woche und dem Entschließungsantrag und dem Gesetzentwurf besprochen haben?
Ja, ich kann mich deinen Empörungen erstmal absolut anschließen. Du hattest von 50er Jahre Vibes ganz konkret gesprochen, und das fand ich sehr gut. Ich habe da dann auch ein bisschen reingeguckt und auch den Markus Söder reden gehört. Ja. Und also mir ging es da ganz ähnlich. Ich habe die ganzen Ressentiments und Beispiele, die du genannt hast, nicht gehört. Am Schluss nur die Aussage gehört, dass die CDU, CSU die einzigen seien, die noch an das Höhere glauben. Also er hat sich damit auf Gott bezogen, was in mir mehrere Reaktionen ausgelöst hat. Erstens erinnert das sehr an so die religiösen Wahlkämpfe in den USA.
Ja.
Aber das ist natürlich einfach CSU, CDU Rhetorik und Teil. Aber noch viel mehr hat mich ja fast schon betroffen gemacht, dass die Kirchen sich tatsächlich auch gegen den AfD-nahen Kurs oder zumindest den Rechtsruckkurs der Union ausgesprochen hat. Und da finde ich es schon sehr bedenklich zu sagen, erstens, wir sind die Einzigen und zweitens also auch noch das christlich so in den Vordergrund zu stellen, wo doch sehr, sehr viele Menschen wirklich nicht mehr davon überzeugt sind, dass christliche Politik von der CDU, CSU vertreten wird. Ganz abgesehen von der Frage, ob denn wirklich Religion in der Politik so vorkommen muss. Ich erinnere mich, dass in der Corona-Krise der Markus Söder auch bei einer seiner ersten Statements und Verkündungen von irgendwie harten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie geendet hat mit "Möge uns Gott helfen". So ungefähr. Und ich dachte mir, wow, also erstens sind wir so, also
um das vielleicht noch zu ergänzen, ja, also es ging ja noch weiter. Er hat ja auch gesagt, dass sie die einzigen wären, und das ist ja dann fast schon absurd vor dem Hintergrund, was du jetzt gerade gesagt hast, die sozusagen noch an die Kirchen glauben und mit den Kirchen zusammenarbeiten wollen.
Ja, völlig richtig, ja. Sehr gut, ja. Genau, ja. Vielen Dank, ganz wunderbar. Genau, das ist der Punkt, an dem ich mir dann gedacht habe, naja, hast du nicht Zeitung gelesen oder weißt du vielleicht doch mehr als wir? Jedenfalls finde ich das schon bedenklich, Religion so in die Politik zu holen an sich, in Corona oder auch auf CDU-Parteitagen jetzt, und bin aber eben auch schockiert von den Ressentiments und oft von dem Nicht-Hinschauen darauf, was eigentlich in diesem Land auch los ist. Okay, vielleicht ist es wirklich so, dass all die Leute, die auf die Straßen gehen, im Vergleich zu den Leuten, die dann CDU, CSU wählen oder von dieser Politik überzeugt sind, noch weniger sind. Aber sich so zu vereinen und sagen, intern stark zu werden und gar nicht drüber nachzudenken oder Kritik zu üben oder Selbstkritik oder Selbstreflexion an den Tag zu legen. Ja, vielleicht war das falsch. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, womit sich Parteien irgendwie Glaubwürdigkeit und Vertrauen auch geben könnten.
Ja.
Das fand ich schon schwierig. Und weißt du, vielleicht sagst du ja auch gleich nochmal was zur Rede von Friedrich Merz, dem CDU-Kanzlerkandidaten, der er nach Markus Söder gesprochen hat. Ja. Und da habe ich auch nur den Beginn gehört, ehrlich gesagt, und musste dann weg. Aber habe eigentlich schon ausschalten wollen bei der Aussage, dass man mit Work-Life-Balance es nicht schaffe, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und da sag mal, geht's eigentlich noch? Also wir
müssen ja schon,
auch aus der Wissenschaft, ganz kurz aus der Wissenschaft, dass Work-Life-Balance eine ganz zentrale Rolle spielt, auch für Menschen zufrieden und dann auch produktiv im Unternehmen zu sein. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht hier nicht die Gestaltung von Arbeit. Es geht um diese Idee, die damit transportiert wird, so dieses, wir müssen arbeiten, am besten 6 Tage die Woche im Familienunternehmen sein und Dinge herstellen in der Fabrik und arbeiten und am Sonntag in die Kirche gehen. Das ist es, womit, das ist die Ethik oder der Ethos, der damit verbunden wird. Und das finde ich, guck doch mal in die Städte, guck doch mal in moderne Arbeitswelten und das sozusagen rausposaunen und dann meinen, Stimmen damit zu fangen, und ich fürchte es, er tut es, das finde ich schon katastrophal.
Auf so eine absurde Art und Weise, das ist, was ich jetzt sage, ist aber vielleicht nicht ganz ernst gemeint, ist das ja vielleicht sogar intern konsistent, ne? Also ich meine, wenn man alle zurückweist, jetzt ein bisschen überspitzt gesprochen, ne, wo man ja gleichzeitig weiß, dass man die Arbeitskräfte eigentlich dringendst braucht oder brauchen würde, ja, dann müssen natürlich die, ich weiß gar nicht mehr, ich habe da immer keinen guten Begriff dafür, was sind wir denn eigentlich, die Deutschen oder die, Hm. Also du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Dann müssen wir alle natürlich viel mehr arbeiten. Ja. Insofern ist das natürlich durchaus konsistent, ja. Aber
hat eine innere Logik, ja.
Hat eine innere Logik. Aber es geht auch, also abgesehen davon, dass auch, ich will die aber ehrlich gesagt gar nicht mehr alle wiederholen, auch Herr Merz einige Klischees und Ressentiments wieder bedient hat. Das Einzige, wovon er dieses Mal nicht gesprochen hat, das hat er ja dann schon im Bundestag getan, waren die täglichen Massenvergewaltigungen durch Immigrierte, was ich eigentlich auch, also dass es da nicht wirklich, ich habe ein paar Sachen drüber gelesen, aber dass es da nicht wirklich einen Riesenaufschrei gab, wundert mich schon auch, muss ich sagen, aber ist ein anderes Thema. Aber insgesamt muss man ja auch sagen, dass da eine derartig Arbeitgeber- und industrieorientierte Politik vertreten wurde, ja. Hat man auch schon bei der Begrüßung gemerkt, als er die sozusagen die Gäste begrüßt hat, ja. Das waren nur Leute, Automobildachverband, BDI und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Und dann fragt man sich natürlich schon irgendwie, wie man von der Idee her dann von beispielsweise, was man dann damit meint, von der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu sprechen. Mhm. Das ist aber vielleicht nochmal eine andere Frage, ne? Also, aber auch das hat mir das Ganze einigermaßen unsympathisch gemacht. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, hat eigentlich Merz im Großen und Ganzen das nochmal wiederholt, was auch Söder gesagt hat. Es sind halt nur zwei unterschiedliche Stile, ne? Also Söder ist halt, wie man ihn halt so kennt, eben, ne, bei solchen Geschichten dann eher so der Bürzelt-Typ, gell? Nimmt kein Blatt vorm Mund, der Merz sagt nicht wesentlich andere Dinge, aber drückt sich vielleicht ein bisschen anders aus. Ja. Mhm. Und ja, also
Ja, nee, ich wollte nur sagen, die Diskussion so ein bisschen ausweiten, weil wir das ja im Prinzip aus zwei verschiedenen Blickrichtungen betrachten können, was da jetzt passiert. Mhm. Im Übrigen, was auch sonst politisch dieser Tage noch passiert ist. Die CDU hat ja jetzt 10-Punkte-Plan direkt dann auch am Montag das Präsidium verkündet. Also die Idee, inhaltlich gehen die Ideen weiter. Und auch die FDP hat sich ja jetzt geäußert und Vorschläge gemacht, wie die Inhalte dieses Zustrombegrenzungsgesetzes jetzt auch in Gesetz Gebungsprozess eingehen können. Also wir können das Ganze auf der inhaltlichen Ebene betrachten, Beispiel Migration oder eben auch jetzt die Wirtschaftspolitik betrachten. Wir können das aber, und das wäre die zweite Ebene, eben so parteistrategisch betrachten. Und da ist es vielleicht mit der Geschichte auch, die jetzt zur Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz geführt hat, gar nicht so verwunderlich, dass die alle hinter ihm stehen. Ich habe jetzt gerade angefangen, das Buch Der Unvermeidbare zu lesen, der Journalistin Sarah Sievert, die so nachzeichnet, wie Friedrich Merz, den Kanzlerkandidat, vor allem gegen Markus Söder und Henrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, der Ministerpräsident dort, werden konnte. Und da ist sozusagen eine zentrale Prämisse dieses Weges, dass man verhindern wollte, dass das, was 2021 passiert ist, dass man das verhindern wollte. Und 2021 war geprägt, die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet damals, war geprägt von Auseinandersetzungen, Sticheleien, Uneinigkeit in der CDU. Sticheleien von wem? Markus Söder natürlich.
Ja, klar.
Und das versuchte man zu verhindern. Das Buch zeigt ja so ein bisschen nach, welche Strippen auch dann die Akteure gezogen hatten. Soweit bin ich aber noch nicht. Vor dem Hintergrund, dass das die große Prämisse war und offenbar es geschafft worden ist, diese Einigkeit, zumindest in Sachen Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz, zu schaffen, zu erreichen, ist es ja dann auch eine gewisse Logik, jetzt so dahinter zu stehen und hinter dem Kandidaten, hinter der Politik, hinter dem politischen Manöver. Aber ich frage mich, und das wäre jetzt der Punkt, wo wir vielleicht tiefer bohren könnten, können wir so ganz einfach über Parteistrategie sprechen, ohne die Inhalte zu vergessen. Ich finde, in dem öffentlichen Diskurs, die journalistische Berichterstattung in vielen Bereichen, geht genau sozusagen davor und nimmt es als so gegeben hin. Und ich frage mich immer, da muss man doch aber so vielleicht ein bisschen tiefer bohren und sagen, na ja, wir können das nicht ganz unabhängig machen sehen, wenn wir es bewerten von den Inhalten.
Ja,
oder? Also das ist so ein bisschen meine
Ja, ich würde da vielleicht erstmal was anderes zu sagen, weil da kommst du nämlich genau auf den Punkt, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte auch. Oder also das eine ist natürlich, und das ist sicherlich so und bestätigt ja auch nochmal den Eindruck, dass man sehr geschlossen war, dass das auch sehr betont wurde, dass auch Markus Söder in seiner Rede zu Beginn und auch zum Ende hin nochmal gesagt hat, dass eben diese Grabenkämpfe, die man ja zwischen den Schwesterparteien früher gehabt hätte, dass man die jetzt abgeschafft hätte und dass sich die CDU hundertprozentig sicher sein könnte, dass die CSU diesmal hinter ihr steht und da keine Querschläger mehr kommen, ne? Aber, und da kommen wir dann vielleicht eben auch zu dieser Frage nach Strategie und Inhalt. Ich habe gestern, vielleicht können wir den auch in den Shownotes verlinken, die letzte Ausgabe des Zeit-Podcasts, das Politikteil, gehört. Da wurde die These vertreten, dass diese nach außen hin kolportierte Geschlossenheit vielleicht gar nicht so der Fall ist. Dass es natürlich in der CDU auch einen liberalen Flügel, will ich ihn jetzt mal nennen, gibt, zu dem beispielsweise so Leute wie Armin Laschet gehören, die man ja auch noch kennt. Und dass man aus strategischen Gründen, jetzt kommt die Verbindung beziehungsweise die Trennung von Inhalt und Strategie, jetzt sozusagen das Wahlergebnis am 23.2. nicht mehr gefährden will, dass man aber ab dem 24.2. Dann nochmal darüber sprechen wird, was denn jetzt eigentlich passiert. Und das kann doch spannend werden, oder? Da bin ich dann doch mal gespannt. Man muss natürlich schon auch sagen, wenn man sah ja so auf diesem Parteitag, ne, dann immer den Kameraschwenk in die Halle, ja. Und natürlich stand dann die überwiegende Mehrheit häufig, hat applaudiert, aber es gab schon auch Leute, die eben nicht applaudiert haben. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Und zwar jetzt nicht so in dem Sinne, ich bin gerade irgendwie abgelenkt und spende halt keinen Beifall, sondern offenkundig ganz bewusst, ja.
Renitent.
Renitent, genau. Also von daher denke ich, könnte das nochmal spannend werden, ja, bis hin zur Frage, ob man denn dann einen Friedrich Merz nach dem 23.2. wirklich sozusagen als Vorsitzenden haben möchte dieser Partei. Ne?
Ja, das wird spannend, natürlich auch vor allem mit Blick auf mögliche Koalitionen und Regierungsbildungskonstellationen, wo ja viel darauf hindeutet, dass so dieser ganz harte Rechtskurs oder konservative Kurs vermutlich schwierig durchzuhalten sein wird, mit Blick auf mögliche Koalitionen mit den Grünen. Und dann wäre natürlich die Frage, ob spätestens ab dem 24. Februar die liberaleren Stimmen, wie du sie genannt hast, stärker werden. Natürlich ist das Vorgeplänkel, jetzt hier den Kurs beizufahren, natürlich ein sich in Position bringen und sozusagen die Stärke des Rausposaunens meiner konservativen Meinungen wird dann abgebildet später in den Verhandlungen mit möglichen Koalitionspartnern. Ich kann darüber dahinter nicht zurück und versuche dann meine Koalition zu finden. Aber wir sind natürlich da schon wieder in der strategischen Debatte drin. Und
das
finde ich auch total spannend. Ja, ja. Das ist auch total spannend. Und natürlich sind auch so Parteitage inszenierte Events.
Ja. Hab schon öfter mal Parteitage gesehen und ich kann mich nicht an einen Parteitag erinnern, es war auch teilweise wirklich eine Show, die da veranstaltet wurde.
Ja.
Das habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber sorry, wenn ich da, was ich schon noch mal wichtig finde, es wird natürlich immer davon gesprochen, naja, dann gibt's halt Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün oder so. Aber wenn man sich gerade nach der letzten Woche die Entwicklungen noch mal der Umfragezahlen anguckt, dann könnte das für jede dieser zweier Konstellationen schwierig werden. Ne? Denn es ist ja auch so, dass die AfD meines Wissens dann relativ schnell nochmal 3 Prozentpunkte plus gemacht hat nach dieser ganzen Geschichte, die CDU-CSU nochmal verloren hat. Und gut, da dank der Wahlrechtsreform braucht man wahrscheinlich natürlich keine 50% der Stimmen mehr, um mehr als 50% der Sitze zu haben. Aber im Moment sind wir je nach Konstellation noch bei zwischen 44% und 46%. Und da könnte es dann könnte es wahrscheinlich auch knapp werden, ne? Eine der Koalitionen. Und dann ist natürlich schon die Frage, was dann passiert, ne? Das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Sorry, wollte jetzt nicht.
Dazu kann man vielleicht nachliefern, dass auf Zeit Online so eine Abschätzung oder Einschätzung der möglichen Mehrheiten und Koalitionen gegeben wird. Und da gilt als sehr hoch, also die Chance als sehr hoch, dass es Koalitionen zwischen Union, SPD und Grüne gibt, auch zwischen Union und SPD und Mittel Union und Grüne.
Ja.
Also insofern, ich meine, was das dann auch für längerfristige Folgen hat, auch was das Erstarken dann der Rechten bei der Großen Koalition angeht, ist natürlich nochmal ganz ein anderes Thema. Ich fürchte da auch, dass wir da schwierige Zeiten vor uns haben werden, was den das Einstehen gegen oder den Kampf gegen den Rechtsextremismus, den Rechtspopulismus angeht. Aber das ist vielleicht mal wirklich eine andere Baustelle. Was ich nur noch sagen wollte, ist, dass es natürlich einfach super spannend ist, sich diese strategischen Überlegungen deutlich zu machen oder diese Überlegungen anzustellen auch, ja, wie würde man denn agieren, wenn man jetzt ein Vertreter der CDU, CSU, der Grünen, der SPD wäre. Ich finde nur, wenn wir drüber reden, und wir sind ja auch ein Format, wo wir so ein bisschen in die tiefen Dimensionen reinschauen wollen und vielleicht nicht den allgemeinen Diskurs, der auf dieser Ebene stehen bleibt, ja, was sind dann so strategische Erwägungen, dann sollte man, glaube ich, oder dann fände ich schön, auch mehr noch zu hören, vielleicht Stimmen, die ja über das hinausgehen und also im Sinne von auch die inhaltliche Ausrichtung ernst nehmen und sagen, also macht es denn wirklich Sinn, dass ich nenne ein Beispiel, das ist jetzt zu allgemein formuliert. Wenn wir alle über Migration, es hatten wir ja am Montag auch schon drin, wenn wir alle über Migration reden, dann müsste man doch auch mal erstens sagen, wo Migration oder Integration funktioniert und zweitens auch vielleicht mal laut und deutlich sagen, dass da Massenvergewaltigungen, Stichwort, gar nicht das Problem ist. Und das kommt mir manchmal zu wenig, weil wir dann sozusagen so als gegeben hinnehmen, ja, das ist jetzt die konservative Position und dann sagen auch viele, ja, da müssen wir uns auch irgendwie einigen und wir sind so gespalten in unserer Gesellschaft und da muss man halt so ein bisschen wieder miteinander rücken und so. Und das wird dann oft zu sehr zu wenig beachtet, wo wir da vielleicht an den inhaltlichen Punkt, also vielleicht ist es ja falsch, es wird nicht zu wenig beachtet, wird schon zu wenig beachtet, aber das geht manchmal verloren, mir zumindest, in diesem strategischen Blick, der gar nicht mehr sich auch empören kann, wie wir das tun, über das, was denn da so gefordert wird.
Ja, das stimmt.
Und leider eben von vielen Parteien. Also, das finde ich manchmal schwierig, aber auch das hatten wir letztes Mal schon. Man geht gerne den Weg, den uns bestimmte Denkrichtungen und politische Richtungen vorgeben.
Also das ist sicherlich der eine Punkt, ne? Das wird natürlich dann, ich habe es heute nur die Überschrift gelesen, weil es hinter einer Paywall ist und ich da keinen Zugriff drauf habe, dass der Spiegel da einen Faktencheck gemacht hat, was insbesondere die Aussage der täglichen Massenvergewaltigung angeht. Ich kann da jetzt nur eine Vermutung aufstellen, was da rauskam. Ich konnte es leider nicht lesen, aber ne, also da,
das Educated wird, Guess.
Genau, das wird schon natürlich gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich dir da völlig recht geben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, finde ich, dass man dann auch mal aus inhaltlichen Gründen zum Beispiel als SPD oder Grüne sagen müsste, wir können mit dieser CDU nicht zusammenarbeiten. Oder man kann sich ja zusammensetzen und wenn es dann darum geht, eben Koalitionsvereinbarungen zu treffen, einen Koalitionsvertrag zu schreiben, dann sind das eben Punkte, die wir nicht mittragen können. Punkt. Hm. Ne? Also in diesem Sinne inhaltlich getrieben und nicht so sehr auf die Strategie sozusagen achtend. Ja, das ist dann sozusagen die andere Seite.
Ja.
Dass das dann vielleicht auch nicht ganz einfach ist, weil man natürlich dann sich wiederum aus strategischen Gründen überlegen müssen, was das dann zur Folge hätte, ne? Für eine nächste Bundesregierung, ist auch klar, ne? Da wird's halt dann kompliziert. Aber ich finde schon, dass die einzelnen Parteien, das diskutieren wir ja auch schon seit Jahren eigentlich in Deutschland, dass es zu wenig Abgrenzung gibt, ne? Dass es zu, dass die Positionen zu wenig sozusagen spezifiziert werden. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien? Was wähle ich jetzt, wenn ich Grünen, SPD, CDU wähle? Ne? Mhm. Dass sowas eigentlich auch dazu gehören würde, ne? Und ich meine, nach dem, was Herr Mützenich letzte Woche im Bundestag gesagt hat, würde man irgendwie, also in jeder anderen Konstellation, wenn sie nicht im politischen Berlin stattfinden würde, würde man sagen, also die zwei Personen reden so schnell nicht mehr miteinander. Ne? Also auch das vielleicht. Aber gut, jetzt wir haben jetzt schon lange geredet und Andreas, hast du auch eine Entdeckung der Woche?
Ja, und die schließt sich tatsächlich in gewisser Weise auch an den zuletzt genannten Punkt, auch den ich jetzt nochmal eingebracht habe, an. Mhm. Denn ich frage mich so ein bisschen, eigentlich zwei Dinge will ich mir fragen und ich erkläre dir das gleich. Das erste ist, was wir eigentlich, ich sag's mal ganz allgemein, von Politiker und Politikerinnen erwarten und, und welche Ansprüche wir an sie stellen und wie sie vielleicht mit diesen Ansprüchen umgehen können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, welche Rolle eigentlich ja die Öffentlichkeit, vielleicht auch die Medien, aber auch so Formate wie wir, die in der Öffentlichkeit sind und sozusagen Teil des öffentlichen Diskurses sind oder zumindest da andere oder Input geben wollen für diesen Diskurs, welche ja Aufgabe oder Verantwortung die haben. Und ich möchte das an einer oder eineinhalb, wenn ich darf, eineinhalb Entdeckungen der Woche erläutern. Dafür hast du einen Musiktipp. Darf ich auch eineinhalb machen. Also ich habe im Podcast 630 den habe ich gehört. Mhm. Und der Podcast 630 ist so ein News-Podcast des WDR, die immer in der Früh um 6.30 Uhr die Nachrichten aufarbeiten, diskutieren.
Mhm. Zu früh bist du schon wach als Philosoph.
Oh, frage nicht. Ja. Das ist nicht der erste Podcast, den ich anhöre in der Früh. Naja, jedenfalls haben die jetzt vor der Bundestagswahl sich auf einen Döner getroffen mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten.
Sehr gut.
Der Parteien. Und das gibt es als Podcast, gibt es übrigens auch auf YouTube. Wir verlinken es natürlich auch, dass ihr euch das selber anhören könnt. Und da habe ich das Treffen, die Mittagspause mit Robert Habeck angehört. Ich habe auch mit den anderen, aber jetzt möchte ich dir heute den Robert Habeck mitbringen. Und der ist da mit Caroline Brennendick und Florian Gregorczyk, Journalisten des WDR. Und die reden über viele verschiedene Themen, unter anderem auch über die Idee, die der Robert Habeck vor kurzem als Wirtschaftsminister in die Öffentlichkeit gebracht hat, Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalerträge zu erheben. Die Idee dabei ist, dass man Menschen, die Gewinne aus Aktiengeschäften machen, zur Kasse bittet und sagt, bitte, wir nehmen da ein bisschen was von deinem Gewinn und stecken das in die Krankenversicherung. Warum? Weil das System immer teurer wird, Menschen werden immer älter, sehr viele Menschen gehen in Rente zum Beispiel, brauchen dann auch Gesundheitsversorgung und immer weniger Leute gibt es, die arbeiten und diese immer älter werdenden Leute finanzieren können. Ja. So, und deswegen brauchen wir neue Quellen, um das Gesundheitssystem oder das Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Und jetzt möchte er eben die Menschen, die viel Gewinn machen, ja, zur Kasse bitten, beziehungsweise hat es als Vorschlag eingebracht. Und die Diskussion, du wirst sie vielleicht verfolgt haben, die sofort losgebrochen ist, ja, biet uns bitte Zahlen. Also wer soll da zur Kasse gebeten werden? Ab welchem Betrag? Das geht doch überhaupt nicht. So, und die Journalisten, und jetzt komme ich auf den Podcast zurück, die haben die Frage einer Zuschauerin, Zuhörerin eingebracht, die und an Robert Habeck gestellt, und die Person hat genau gefragt, ja, was sind denn da Freibeträge in dieser Idee? Kannst du uns da mal Zahlen nennen? Die Dame hat die Sorge, dass es eben viel Menschen trifft, die einfach mit Aktien auch Altersvorsorge betreiben. Und dann hat der Robert Habeck wieder erstmal erklärt, was ich auch gerade gesagt habe, ja, also wir brauchen neue Quellen und so weiter. Und die Journalisten haben nicht aufgehört, ihn nach diesen Zahlen zu fragen. Ich sage, ja, aber Sie können uns jetzt keine Zahlen nennen, oder wie? Und dann hat er nochmal erklärt, und am Schluss, nach, glaube ich, 2 oder 3 Mal Nachfrage, hat er dann gesagt, ja, also es geht um die viel Geld mit Aktien machen und nicht um den, sagen, Otto-Normalverbraucher. Und ich fand es sehr schwer erträglich, wie ich insgesamt den Umgang auch nicht richtig fand in diesem Podcast. Aber ich fand es ein bisschen schwer erträglich, und zwar aus dem Grund, also ich fand schwer erträglich, wie die zwei Journalistinnen mit Robert Habeck umgegangen sind. Da geht es mir nicht um den Robert Habeck, der kann selber reden, sondern weil ich mir dachte, naja, die nehmen hier so diese Position ein des Bürgers, der Bürgerin, ja, und übernehmen so ein bisschen sozusagen auch die Wut und das Unverständnis, das in der Bevölkerung herrscht. Und Nerven, also in dem Fall mich als Zuhörer, weiß ich nicht, aufhören. So, und ich habe jetzt meine zwei vorher genannten Fragen hängen damit zusammen. Vielleicht stelle ich sie nur, und dann kannst du ja kurz auch gern was dazu sagen. Das erste ist, ich frage mich, ob es nicht Aufgabe sein kann und Anspruch auch an Politik, Ideen zu geben. Nicht sofort immer mit Zahlen hereinkommen zu müssen, sondern zu sagen, ja, ich habe hier mal eine Idee. Wir haben hier das Problem und ich habe eine Idee. Lasst uns doch mal testen, zum Beispiel. Nicht nur schadet es meinem Geldbeutel, sondern passt das zu unseren Gerechtigkeitsvorstellungen? Ja, also natürlich ist Gerechtigkeit oft dann, ich bin betroffen, ich muss zahlen, Hilfe, Angst. Ja? Aber da geht's ja eigentlich um mehr. Wir müssen ja uns ja fragen, dürfen wir von denen, die haben, nehmen, umverteilen, also sowas. Und dann können wir ja erst mal testen. Und ich frage mich, muss ein Politiker immer sofort alles durchgerechnet haben und insofern wieder so aktionistisch unterwegs sein, sagen, das machen wir jetzt, und du bist der starke Mann, wir hatten das Thema auch in der vergangenen Folge, oder gibt's nicht auch den erwartbaren Anspruch, den wir auch an Minister und Ministerinnen haben, zu sagen, ja, gib uns doch einen Input. Wenn das Politiker nicht machen können, also sozusagen diese Rolle erfüllen nach so ein Leitideengeber und Anstoßgeber und Geberin von ja, so zur Prüfung unserer moralischen Einschätzung, unserer ethischen Einschätzung dieser Sache. Nicht immer nur dieses, ist es finanzierbar. Welche Formate gibt's denn dann noch, welche Orte gibt's noch, an denen genau das passieren kann? Oder gibt's die vielleicht schon? Und das Zweite, was ich mich da gefragt habe, ist, ja, dürfen sich Medien so, ich sag's mal so ganz plump, auf die Seite der Menschen stellen? Man sagt ja immer, die Medien müssen auch eine gewisse Distanz auch zu zum Beispiel Politikerinnen und Politikern haben, und zum politischen Betrieb, ja, was sie in Klammern manchmal nicht haben, wenn sie zu sehr auf diese strategische eingehen und das analysieren, Klammer zu. Aber wenn das gilt, zu Recht, würde ich mal als in erster Annäherung sagen, müsste man dann nicht auch sagen, sie müssten auch eine gewisse Neutralität oder Distanz auch zu dem, was so aus der Bevölkerung kommt. Also nicht jede Empörung, die eine Person als als Frage sozusagen in so ein Format reingibt, ist doch sofort eine richtige, beziehungsweise ist ja als Frage da, aber vielleicht kann man damit doch auch anders umgehen und nicht sofort sagen, so tun, als wäre jetzt die Medien so die neuen, ja, weiß nicht, Sprachrohre der allgemeinen Entrüstung. So. Mhm. Ich habe dazu noch mehr zu sagen und auch noch Gegenbeispiele, aber vielleicht belasse ich es erstmal dabei und frag dich, ob du das auch so einschätzt oder ob ich da vielleicht irgendwie.
Also viele Punkte. Also grundsätzlich, also fangen wir mit erstens an, ne? Aufgabeanspruch von Politikerinnen und Politikern. Und da würde ich erstens sagen, ja, natürlich, also das ist ja einerseits das, was uns fehlt, was man im besten Falle ja auch als Utopien oder du hast jetzt Ideen genannt, erstmal benennt und wo man dann vielleicht erstmal im Nachgang gucken muss, was das konkret bedeuten würde oder wie man das dann konkret umsetzt, ne? Würde ich dir so erstmal zustimmen. Natürlich sollten Politikerinnen und Politiker das vielleicht wieder viel mehr tun. Auch versuchen, eben, wie du gesagt hast, Ideen zu entwickeln, in die Diskussion einzubringen. Auf der anderen Seite natürlich schon so, dass Robert Habeck da auch in einer gewissen Rolle kommt, nämlich als Bundesminister für Wirtschaft. Und dass man dann, denke ich, schon erwarten kann, dass er solche Ideen auch, also zumindest bis zu einem gewissen Grad konkretisiert, ne? Denn er ist ja in einer Rolle, wo er nicht selten dann auch versucht, eben Gesetze zur Umsetzung zu bringen oder in den Bundestag dann eben auch einzubringen, ne? Und zur Abstimmung zu bringen. Dann sollte man da vielleicht schon ein bisschen konkreter tatsächlich sein, ja. Also das würde ich und ich finde auch, damit komme ich auch schon zur zweiten Frage, es hängt ja auch alles ein bisschen miteinander zusammen. Grundsätzlich finde ich auch, dass mir der Journalismus heutzutage oftmals zu unkritisch ist. Ja, ihr habt es jetzt nicht gehört, ne? Deswegen kann ich es jetzt nicht beurteilen, wirklich, wie ich das finden würde. Ja. Ich verstehe auf der anderen Seite auch deinen Punkt. Ich würde die Frage, die du gestellt hast, insofern spezifizieren, was ist sozusagen was ist gerechtfertigt kritischer Journalismus? Ja. Dann wäre eben die Frage, ob dieses, du hast es so benannt, auf die Seite der Menschen stellen, ne? Ob das eben noch kritischer Journalismus im besten Sinne ist oder ob es eben sozusagen letztlich parteiisch ist für eine Sache, ne? Vermeintlich. Das wäre natürlich dann auch wieder kein im besten Sinne kritischer Journalismus. Also so würde ich es wahrscheinlich eher angehen. Grundsätzlich fände ich es aber gut, ich meine, wir reden ja auch nicht umsonst von der vierten Gewalt, ne? In Deutschland, wenn Medienpresse durchaus auch, also darf meiner Meinung nach durchaus auch wieder kritischer mit Politikerinnen und Politikern und auch mit anderen Personen des öffentlichen Lebens umgehen. Es sollte natürlich nach Möglichkeit neutral kritisch sein, ne? Das denke ich schon. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei den Dingen, die du jetzt erzählt hast, und wo ich mich an eine Diskussion erinnern musste, die ich vor, ich weiß gar nicht, bestimmt 10 Jahren mal mit jemandem hatte, betrifft auch die Frage nach dem Anspruch an Politiker. Und in der Diskussion damals, genau, das war, daran lässt sich ziemlich genau festmachen, wann es war. Das war kurz nach Fukushima. Da war es doch so, dass Frau Merkel, wie die CDU ja damals insgesamt eigentlich ja pro Atomkraft war und dann aber ganz schnell gemerkt hat, dass sozusagen durch den Schock, den alle hatten nach Fukushima, das ja in der Bevölkerung ja umgeschwenkt ist, ne? Dass auf einmal eine Mehrheit, dachte man jedenfalls, eben gegen Atomkraft, für den Ausstieg aus der Atomenergie und so weiter war. Und dann hat sie das ja auch angestoßen, ne? Und da habe ich mit jemandem damals drüber diskutiert, welchen Anspruch haben wir denn eigentlich an Politiker? Also den, dass sie sozusagen zu einer Sache stehen, Ne? Also wenn ich CDU-Politikerin bin in dem Falle, dann gehe ich ja zumindest davon aus, dass ich bestimmte Grundüberzeugungen eben mit dem Programm der CDU, mit den anderen CDUlern eben teile. Genauso, wenn ich SPD-Politiker bin oder Grünen-Politikerin oder und so weiter. Ne? Und mein Gesprächspartner damals hat die These vertreten, ja nee, warum denn? Das sei, sie hätte das doch genau richtig gemacht, sich nämlich nach dem zu richten, was die Bevölkerung jetzt offensichtlich gerade will oder eben nicht mehr will. Und das geht ein Stück weit mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, nur auf der politischen Seite. Ne? Also wo in deinem Falle eben, woran soll sich denn Journalismus orientieren, na, in der kritischen Nachfrage? Und auf der anderen Seite, woran sollen sich denn Politikerinnen und Politiker orientieren? Also wollen wir eigentlich eher einen Robert Habeck, der solche Ideen dann präsentiert, in dem Wissen natürlich auch, dass er Gegenwind bekommen wird, ja. Oder wollen wir Politikerinnen und Politiker, die halt immer gucken, ja, was wird denn gerade so gedacht und das machen wir dann, ja? Oder versuchen wir dann umzusetzen? Das fiel mir sozusagen nochmal vielleicht als Rückfrage an dich, ne? Und als dritte Frage in dem Zusammenhang nach dem Anspruch, den wir an Politiker haben.
Auch. Das finde ich ganz wunderbar. Ich glaube, das ist exakt auch die Frage, die ich jetzt sozusagen an diese journalistischen Formate richten würde, und ich glaube, das kann man direkt auch an die andere Gewalt, nämlich die Politik oder in dem Fall Politiker und Politikerinnen richten. Natürlich ist auch klar, warum Medienformate das machen. Die standen klar. Natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr unter Druck, Politik nah zu sein, irgendwie Fake News und wir glauben euch nicht mehr. Und da finde ich sehr, sehr gut auch, dass der User, die Userin mehr auch da vorkommt. Nur würde ich eben sagen, also behaltet, lasst uns überall auch so einen kritischen Blick behalten und auch mal, das muss gar nicht in dem Format sein, aber in anderen Formaten auch mal dem nachgehen, ob es denn wirklich so ist, dass sich ganz viele Leute jetzt einen Ausstieg aus Atomkraft wünschen.
Ja, genau.
War so. Okay, ja, wunderbar. Ist so, dann ist das ein wichtiges Thema. Oder jetzt ist es denn wirklich so, dass sich viele Menschen vor Migration fürchten? Tun sie vermutlich. Aber Problem haben ganz wenige dabei. Also dann wäre hier auch so ein kritischer Impuls.
Genau.
Und der Aufruf zu einem gewissen konstruktiven Beitragen auch, glaube ich, nötig. Und tiefer Beitrag und Kritik schließen sich nicht aus.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Exakt. Genau. Also ich würde natürlich niemals dem das Wort reden wollen, dass eine kritische Perspektive in Hinterfragen von Aussagen, von Dingen, von Vorschlägen, egal von wem sie kommen, hinten runterfallen muss. Nein, im Gegenteil. Und ich glaube, das kann man auch mit einem konstruktiven Blick, also einem Blick und eine Agenda, die zeigt, was alternative Modelle sind, was denn wirklich vielleicht die Sorgen und Nöte sind, woran es liegt, dass viele Menschen Angst vor Ausländerinnen und Ausländern haben. Und glaube ich, auch so kann man kritisch dazu beitragen, auch eine politische Agenda zu hinterfragen und vielleicht auch andere Impulse zu setzen.
Genau,
also und das Gleiche gilt auch für Politiker.
Genau, also wir würden ja auch, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, auch erwarten, dass passiert ja auch durchaus, dass eben von journalistischer Seite kritisch eben beispielsweise mit diesen Vorschlägen, die die CDU jetzt jüngst gemacht hat, umgegangen wird. Eben genau zum Beispiel vor dem Hintergrund, den du jetzt angesprochen hast, dass es da vielleicht bestimmte Wahrnehmungen gibt, die aber irgendwie, wo es fraglich ist, worauf die eigentlich beruhen, ne?
Ja.
Und das ist ja dann in sich schon wieder auch mit einer konstruktiven Leistung verbunden. Insofern man nämlich sagt, ja, aber jetzt guck doch mal dahin, du hast doch eigentlich gar kein Problem. Was ist denn das, was du da wahrnimmst eigentlich, ne? Und was willst du denn eigentlich, ne? Und da schließt sich dann vielleicht so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Montag schon gesprochen haben, dass die Probleme vielleicht ganz woanders liegen. Und dann sind wir ja schon, ne, bei konstruktiver Kritik, dass wir eben diese anderen Probleme oder anders gelagerten Probleme eben auch anders angehen müssen, als bloß zu sagen, wir machen die Grenzen dicht. Ne? Und genauso muss aber natürlich auch, und das hast du ja auch gesagt, muss eben auch, mein, das braucht man uns Philosophen ja, denke ich, nicht zu sagen, ne? Jede Idee und jede Aussage auf eine ähnliche Art und Weise kritisch hinterfragt werden. Das würde ich schon, denn nur so kommen wir ja auch in einen Diskurs und können unsere Dissense pflegen. Ne?
Absolut, wir kommen in den Diskurs, wir kommen auch in den Dissens und wie wir vielleicht auch nochmal sprechen werden, ergibt sich daraus ein kreatives Potenzial. Ja. Ich frage mich aber trotzdem nochmal, also genau, ich glaube da in dem Fall haben wir auch keinen Dissens, aber würde ich, und nee, das wollte ich noch sagen, natürlich gibt's auch im Medienbereich spätestens seit, weiß nicht, auch Trump oder auch Pegida so so diese Faktencheck-Sache. Ja. Aber damit ist halt nur einer, wenn auch wichtiger Teil dieser kritisch-konstruktiven Aufgabe angesprochen. Klar. Das ist natürlich das eine, zu sagen, pass auf, was hier gesagt wird, ist einfach falsch. Es gibt keine Massenvergewaltigungen oder was auch immer viele Leute an Blödsinn erzählen. Aber das ist ein wichtiger Teil, dass man auch Zahlen belegt. Aber ich finde eben, dazu gehört auch, dass man, ja, wie du es auch gesagt hast, alternative Modelle zeigt, sagen die Agenda auch mitbestimmt, indem man sagt, pass auf, das sind doch hier vielleicht die Ursachen für gelungene, wir hatten es am Montag davon, Integration. Ja. Du hast das Beispiel in Freiburg genannt. Oder warum funktioniert es da und da nicht?
Ja.
Und ich glaube eben auch so ein Angebot machen für eine Reflexion auf die Wertdimensionen, die dahinter stecken. Ist es denn wirklich, also sollten wir uns von Angst leiten lassen? Oder sollten wir nicht eher sowas wie, was heißt Zusammenhalt? Oder welche Grenze und welche Aufgabe hat Freiheit? Ein Thema, das uns beide umtreibt und wo wir immer wieder uns auch dran reiben und gerieben haben, schon auch im Podcast. Ich glaube, so ein Angebot zu schaffen, darüber nachzudenken, für jeden Einzelnen, für jede Einzelne. Ich glaube, auch das wäre etwas, was ich mir von verschiedenen Formaten wünschen würde. Lass mich noch eine Sache zu den Politikerinnen und Politikern sagen. Du hast natürlich zu Recht gesagt, ja, man erwartet auch von dem Bundesminister, dass er nicht nur einfach was daherredet, sondern auch zumindest belegt oder empirische Belege dafür gibt, also Zahlen und Fakten dafür, wie sowas aussehen könnte und was uns das finanziell bringt und wirtschaftlich. Jetzt aber nochmal konkret auf dieses Interview bezogen, wo er da wirklich sehr, sehr lang immer auf diese ganz konkrete Nachfrage so ein bisschen so rum, ich sag mal, gelabert hat. Ja, offensichtlich aus Sicht der Journalistin nicht zufriedenstellend. Ja, wenn man das so sieht, fragte ich mich einfach, warum sagt er nicht einfach? Warum kann er nicht einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Antwort drauf. Ja. Ich kann euch keine Zahlen geben. Mir geht's nämlich aktuell nicht um Zahlen. Und ich glaube, das, was du jetzt vorher auch gesagt hast, zeigt, dass wir das irgendwie nicht erwarten. Wir erwarten uns irgendwie jemanden, der Dinge klar vor Augen hat. Aber ich frage mich mal, ob ich mir wünschen sollte, dass wir jemanden sehen, der sich hinstellt oder die sich hinstellt und sagt, ich weiß es nicht, liebe Leute, aber ich lade euch ein, mal drüber nachzudenken, ja, wie ich vorher gesagt habe, finden wir das denn gerecht, ungerecht, finden wir das sinnvoll, ist es, ja,
völlige,
es gibt ein paar Ökonomen, die haben vielleicht ein paar Zahlen, lasst uns doch mal, oder was würdet ihr denn, ab welchem Betrag würdet ihr denn, so, wie auch immer das dann
völlige, ist. Völlige Zustimmung, also wie gesagt, nochmal, ich bin auch der Meinung, wir brauchen sehr viel mehr solcher Ideen, auch grundsätzlichen Ideen. Das Zugeben von Nichtwissen, aber das ist eben, glaube ich, schon wirklich sehr stark abhängig davon, welche Rolle eben die Person bekleidet. Und in welcher Rolle sie spricht, ne? Und wie gesagt, ich würde eben, also das kann ich schon verstehen, auch ein Stück weit, dass man halt sagt, ich erwarte von einem Minister hier, Bundesminister, eben vielleicht, wenn er über solche Dinge spricht, auch nochmal was anderes, als jetzt vielleicht von jemandem, der gerade dabei ist, eine grundlegende Ausrichtung oder ein Parteiprogramm zu schreiben, Weißt du, wie ich meine? Ja. Oder sich eben in einer, es hängt ja auch von den Debatten ab, ne? Wenn ich eine Debatte über Gesellschaftsformen und Sozialstruktur und Aufbau einer Gesellschaft habe und darüber diskutiere, ist es vielleicht was anderes, als wenn ich letztlich ja, habe ich jetzt auch nicht gesehen und nicht gehört eben, aber so verstehe ich es, als wenn ich eine Diskussion darüber führe, wie wir unser Gesundheitssystem weiter vernünftig finanzieren können. Das sind ja auch, weißt du, zwei verschiedene, schon allein auch deswegen, weil wir uns ja sozusagen beim letzteren Fall schon in einem ganz konkreten Rahmen, nämlich in unserem Gesundheitssystem, bewegen und die Entwicklungen, die wir hier sehen, zu bestimmten Fragestellungen führen und jetzt eben die Frage ist, wie lösen wir diese Probleme und Fragestellungen, ne, die sich da ergeben. Das ist ja was anderes als die Frage, was ist eine gerechte Gesellschaft? Ja, und da wollen wir jetzt sozusagen Ideen dafür haben und dann vielleicht erst im zweiten Schritt und dritten, vierten, fünften Schritt uns überlegen, wie man das konkret auch vielleicht umsetzen könnte.
Ja, lieber Sebastian, vielleicht haben wir nach der vielen Einigkeit, die wir jetzt in dieser Woche auch haben, hier doch einen kleinen Mini-Dissens, gar nicht so in der grundsätzlichen Sache, aber vielleicht wird, weil ich mir denke, mir ist es erstmal nicht wichtig, in welcher Rolle diese Person spricht, sondern ich glaube, es muss diesen Raum geben. Aber ich gebe dir recht darin, dass es nicht darum geht, um diese großen Fragen, die uns vielleicht interessieren, was ist eine gerechte Gesellschaft, sondern ich glaube, es muss auch sozusagen so, wie soll ich sagen, Fragen mittlerer Ebene geben. Die sagen, pass auf, hier habe ich einen Vorschlag, lasst uns doch mal, wir haben das selber schon diskutiert, Reichensteuer, Stichpunkt. Leute, hört euch die Folge an, vor Weihnachten. Also ist es etwas, und das machen wir hier, und ich frage mich, ob man es auch in dem politischen Bereich erwarten können. Sagen, hier habe ich einen Vorschlag, wir nehmen ihn mal von denen, die mit Aktien Gewinne machen. Findet ihr das gerecht? Und damit meine ich nicht, ist es Teil einer gerechten Gesellschaft, wie ihr euch alles vorstellt, sondern ist das gerecht und... Was würdet denn ihr sagen, was wären denn die Freibeträge, die wir da einziehen müssten? Mhm. Also ab welchen Gewinnen, ab welcher Gewinnspanne müsste man wie besteuern oder Geld von diesen Gewinnen wegnehmen und so. Also sowas meine ich. Und manchmal denke ich schon, dass eben Politiker und Politikerinnen auch Anstoßgeber sein können für sowas. Tun sie natürlich auch. Und das ist natürlich der Punkt, die schreiben ja alle auch Bücher, wo sie dann so ihre Ideen kundtun und sowas machen. Ich frage mich aber eben, vielleicht ist da der Dissens zu dir auch, ob das nicht auch mal ein Bundesminister als Bundesminister machen darf oder nicht.
Ja, müsste mir, also genau, vielleicht muss ich mich ein bisschen darauf zurückziehen. Es kommt vielleicht auf die Debatte an, auf die Fragestellung, um die es gerade geht. Ja.
Ja.
Ja, Andreas.
Sind wir
soweit?
Haben wir vielleicht einen kleinen Mini-Dissens gefunden, und aber auch sehr viel Einigkeit und auch vielleicht neue Themen nochmal angesprochen, die wir auch nochmal vertiefen können. Da war sehr viel drin heute. Will vielleicht aber, so ist es ja auch schon fast guter Brauch, enden mit auch was Positiven. Hab hier bei uns am Ort, das will ich dir auch noch als Entdeckung der Woche mitgeben.
Ja, das ist die halbe.
An anderen Orten auch zwei wunderbare Sachen entdeckt. Es gibt hier, wie auch andernorts, auch so eine Jugendwahl, wo Kinder, Jugendliche zur Wahl gehen können und ihre Stimme abgeben können, und man guckt dann mal, wie da so die Stimmverhältnisse sind. Und das finde ich toll, sowas. Genauso wie es auch ein Public Viewing hier bei uns im Jugendzentrum gibt, der Kandidatendebatte am kommenden Sonntag.
Ah, super.
Yes. Und auch das finde ich eine richtig gute Sache, glaube ich, wenn man vielleicht wieder gemeinsam anschaut und dann vor Ort auch in den Dissens, in den Diskurs und vielleicht in den Dissens, in den kreativen Dissens drin.
Ja.
Das finde ich eine gute Sache, und ich wollte das auch nochmal zum positiven Ende hier reinwerfen.
Ja, finde ich eine super Idee. Habe ich tatsächlich auch schon auf Instagram gesehen, und das, da hattest du das, glaube ich, kann das sein? gepostet, oder?
Ja, genau. Ich hab's auch gepostet.
Und das bringt mir natürlich dazu, Leute, wir sind überall, ne? Also schaut vorbei auf Instagram, auf Blue Sky. Noch in Klammern auf X.
Wir müssen das mal angehen, Sebastian.
Wir müssen das mal angehen. Guckt auf unsere Homepage, hinterlasst uns Fragen, Kritik, Kommentare. Den einen oder anderen kriegen wir ja und manchmal erwähnen wir sie auch. Wir haben ein bisschen, was hat sich ja angestaut, da müssen wir mal überlegen, ob wir da ob wir da nochmal drauf eingehen, eine der Sendungen. Ja. Auch hinweisen möchte ich nochmal, die wird jetzt nur noch ein, zwei Tage dann bei Erscheinen dieser Sendung online sein. Die aktuelle Umfrage auf Spotify dazu, wie ihr das Verhalten der CDU, CSU oder nee, der CDU in dem Fall vor allen Dingen der letzten Woche findet. Bisher habe ich gesehen, ist das Abstimmungsergebnis sehr eindeutig, aber wie das soll ich primen. Ja, wo wir bei Spotify sind, habe ich noch wieder einen Musiktipp mitgebracht.
Perfekte Überleitung.
Den ihr dann auch in unserer Dissenspflege-Playlist finden werdet. Und beim letzten Mal waren es die einstürzenden Neubauten und ich bin nicht von Berlin weggekommen sozusagen und habe das nächste Berliner Musikprojekt, nämlich Die Wilde Jagd, heißt das Musikprojekt. Ich habe mir überlegt, welches Album ich vorschlagen soll. Ich habe mich jetzt mit mir selbst auf das 2018 erschienene Urwald Orange Album geeinigt. Hört da rein. Es lohnt sich, wie auch die anderen Alben.
Ich kenne es nicht, ich bin aber total gespannt auf deine Musiktipps.
Genau, werden wir auch verlinken.
Unten. DJ.
Genau, und Andreas, hast du noch was? Hast du auch noch einen Musiktipp? Oder?
Ich bin fertig. Ich habe selber jetzt wieder viele Gedanken, Anregungen mitgenommen und freue mich auf die nächste Dissenspflege.
So ist es. Wir hören uns in so nichts Gravierendes passiert. In zwei.
Wir haben Geschmack gefunden. Gell? Wir kommen auch mit Sonderfolgen raus, wenn uns was.
Das klingt wie eine Drohung.
Aufregt.
Aber so machen wir das. Und dann bleibt mir nur, wie immer, zum Schluss zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.